herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie zu unserem Leadership Special in Kooperation mit Reunion Sachsen, einer Initiative der IHK Chemnitz. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen will ich den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür habe ich heute einen besonderen Gast in unserem Leadership Special in Kooperation mit der Reunion Sachsen, einer Initiative der IHK Chemnitz, nämlich... Ja, ganz spannend. Dr. Alexander Maddaus, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, vielen Dank.
Ja, schön, dass du hast einen sehr weiten Weg hier auf dich genommen. Das will ich nochmal sagen. Das finde ich wirklich, wirklich großartig. Aus Hamburg bist du hier angereist heute, glaube ich, und nach Düsseldorf, wo wir uns befinden. Und ich stelle dich nochmal kurz unserem Publikum vor, den dein Name noch nicht sagt, aber ich sag mal, auf Social Media kommt man an dir auch quasi nicht vorbei, wenn man sich irgendwie mit dem Thema Leadership, Führung beschäftigen möchte. Du bist Arzt, also Doktor der Medizin, hast auch dort sehr, sehr viele Jahre lang gearbeitet, auch in der Notfallmedizin hauptsächlich, bist Unternehmer und Coach und arbeitest mit Führungskräften und Unternehmen an den Themen Leadership, Unternehmenskultur und menschliche Transformation, also ist schon sehr ganzheitlich. Wir hatten gerade auch schon so eine kleine Diskussion und ja, und das auch insbesondere in komplexen und stressigen Umgebungen. Also herzlich willkommen nochmal.
Ja, vielen Dank.
Sehr gut. Noch eine kurze Vorstellung. Du warst 24 Jahre lang in der Medizin unterwegs, warst auch im Klinikbetrieb, da wissen wir alle, das ist total stressig und insbesondere Notfall und intensiv. Ich glaube, viel stressiger geht dann nur noch im Kriegsgebietseinsatz. Das, glaube ich, lässt sich durchaus vergleichen an der Stelle. Hast dann 2015 ein Fitnessstudio gegründet in Frankfurt. Seit 2016 bist du auch im Coaching-Bereich angekommen und hilfst sozusagen ganzheitlich dabei, deine Erfahrungen auch einzubringen. Unter anderem auch aus der Bundeswehr. Eine Sicherheitsfirma hast du auch mal gehabt und über 10.000 kritische Konversationen. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Da kommen wir nachher nochmal drauf, was das denn bedeutet. Aber jetzt mal die erste Frage hier in unserem Leadership-Special. Da haben wir sozusagen, die Veranstaltung heißt ja den Elefanten im Kammersaal, glaube ich. Und was ist denn bei dir in deinen Begegnungen mit Unternehmern der Elefant im Raum, wenn es in Unternehmen darum geht, Führung zu gestalten?
Ja, also dieser Elefant ist für mich einfach die Notwendigkeit zu handeln. Ich will es mal so einfach wie möglich formulieren.
Ja.
Es kommt keiner, um euch zu retten. Das ist eine der wichtigsten Lektionen, die ich selber gelernt habe, die ich auch vor gut 8 Jahren nochmal und immer wieder sehr intensiv gelernt habe. Ich habe ja wirklich viele Events mit aktiven und ehemaligen Navy SEALs gemacht, also so im Sinne dieser berüchtigten Hell Week, nicht 5 Tage lang. Ich habe maximal solche Dinge über 4 Tage gemacht. Und das wirft nochmal ein ganz neues Licht darauf, was man so tut, wenn man meint, es geht nicht mehr weiter. Mhm. Also du kannst entweder diese berühmte Glocke läuten und nach Hause gehen oder du findest heraus, wie du weitermachst. Und vor allen Dingen musst du herausfinden, wie du mit den anderen in deinem Team zusammen weitermachst. Das heißt, wie du dein Team primär unterstützen kannst. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass man sich da irgendwie entindividualisiert, sondern das ist nun mal die menschliche Geschichte seit, ich weiß nicht wie viel, 100.000 Jahren. Wo wollen wir anfangen? Beim Homo sapiens. Wenn wir uns nicht gegenseitig helfen, wird das einfach nichts. Boom, ganz platt. Und ich erlebe gerade in den letzten Jahren in ganz ausgeprägtem Maße in Deutschland, dass alle da sitzen, gucken, lamentieren, sich beklagen und darauf warten, dass jemand was tut. Und liebe Freunde da draußen, unter uns Pfarrerstöchtern, die Politik wird nichts tun, um euch zu helfen. Wir wollen es einfach mal an der Stelle, den Elefanten wirklich mal enthüllen.
Absolut.
Das wird nicht passieren. Die werden euch keine Fachkräfte besorgen und die werden euch nicht in dem Ausmaß von der Bürokratie entlasten und die werden euch nicht in dem Ausmaß steuerlich entlasten und die werden auch nicht wirklich was gegen die Inflation unternehmen. Das werden die Märkte regeln, wenn überhaupt. Schaut in die anderen Länder, wie es da aussieht. Also Geopolitik gehört mit zum unternehmerischen Planen und Denken mit dazu, meiner Meinung nach heutzutage.
Absolut.
Und es kommt keiner. So, Das sind die schlechten Nachrichten. Die gute Nachricht ist, ihr habt in den Unternehmen so unglaublich viele Möglichkeiten und so unglaublich viele Potenziale, die sich halt keiner traut zu bergen, weil alle in dieser Isolation sitzen. Also ich arbeite wirklich sehr ganzheitlich, ich arbeite über alle Lebensbereiche und ich arbeite auch fast ausschließlich mit männlichen Unternehmern und da praktisch und da wieder fast ausschließlich mit Unternehmern mit Familie. Und das große Dilemma des modernen Mannes, nicht nur in Deutschland, ist seit Jahrzehnten, dass er alleine in seiner Dunkelheit sitzt und nicht weiß, wie er da rauskommt und auch gar nicht weiß, was das überhaupt alles bedeuten soll. Also entscheiden wir uns naturgemäß dafür, uns zu isolieren von anderen, unser eigenes Ding durchzuziehen. Erwartet man ja auch von uns. Ja, wenn du Mann bist, dann kriegst du das gehandelt. Du machst das alleine.
Genau. Führung ist einsam. Ne? Das sind so die Leitsätze, die es dann gibt.
Genau, der Weg an die Spitze ist einsam. Ja, alles kompletter Unfug. Und ja, am Schluss hast du halt keine Perspektive mehr. Die meisten sehen auch gar keinen Sinn da drin, sondern die versuchen irgendwie die Fäden zusammenzuhalten, brennen sich dabei aus. Ich sage immer, die Kerze brennt an beiden Enden eine Weile lang hell und dann irgendwann nicht mehr. Ne? So, und das ist dieses Dilemma. Und da drin fehlt natürlich irgendwann auch die Perspektive und schier die Energie. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, und dann guckst du da raus und denkst dir, es kann doch nicht wahr sein, dass die nicht auf, die müssen doch mal was machen. Und es tut mir leid, Leute, ich habe mir den Spitznamen Disappointment Panda gekriegt. da kommt keiner. Wenn ihr das nicht selber tut, es kommt keiner, um euch zu retten. Und ich bin jetzt mal ein bisschen überheblich und sage, ich bin heute hier, um euch zu sagen, ihr könnt das. Ihr könnt das machen. Ihr müsst zuerst lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Und das ist so, da tauchen wir dann in mein Spezialgebiet ein.
Ja, sehr gut. Und da wollen wir jetzt rein, genau in das. Und deshalb passt das auch sehr gut zum Thema Hoffnung ist keine Strategie. Denn zu hoffen, dass sich da was ändert, wird nicht dazu führen, dass es für einen selber besser wird. Aber Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, jetzt komme ich zu dir. Jetzt sagen wir mal, ich bin vielleicht so ein einsamer Leitwolf, da sind wir auch wieder in der Begrifflichkeit, plötzlich gelandet. Draußen dreht sich alles gerade wahnsinnig schnell. Ich brenne gerade aus, mit der Familie geht es vielleicht auch bergab, weil ich so viel arbeiten muss, in Anführungszeichen. Die Mitarbeiter ziehen nicht mit, sondern gehen dann noch zum Konkurrenten auf die andere Straßenseite, weil sie 3 Euro mehr kriegen. Und dann bin ich irgendwie auf dich gestoßen. Und jetzt sagst du, du schaust dir das ganzheitlich an. Wie ganzheitlich ist das? Also was bedeutet ganzheitlich an der Stelle?
Das ist ja so eine Worthülse. Ne?
Ja, genau, deshalb will ich die mal aufmachen, diese Hülse. Ja, also weil bei dir ist die sehr konkret.
Ganzheitlich kommt für mich so in einer Liga mit nachhaltig. Ja. Was ist nachhaltig eigentlich? Also was Unternehmer generell mit sich selbst und ihrer Energie machen, ist nicht nachhaltig. Dann haben wir das auch gleich mit drin.
Ja, perfekt.
Ganzheitlich bedeutet, ich habe 4 Lebensbereiche definiert, über die ich arbeite. Wir haben den körperlichen Bereich. Ernährung, Training, Schlaf, also Body. Dann das Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, die Innenwelt, die Spiritualität, das kann der Glaube an Gott sein, whatever. Being, also das Ich sozusagen. Dann haben wir Nummer 3, du hast gerade gesagt, Familie hängt bei fast allen unglaublich, weil sie eben im Unternehmen so aufgehen. Balance. Das beinhaltet alle Beziehungen, enge Freundschaften, Familie, in welche Richtung die Familie auch immer. Und dann haben wir Nummer 4, Business. So, und das sind die 4 Lebensbereiche, die uns alle definieren. Man könnte das wahrscheinlich in 38 Lebensbereiche runterdeklinieren. Ich bin Fan von Simplifizierung. Je simpler ein Konzept sein kann, umso simpler sollte es auch sein. Nur nicht
umso
zu
besser
simpel.
Kann ich es vielleicht auch anwenden, ne? Also, weil dann bleibt es vielleicht auch hängen, weil 38 Punkte, die kann ich mir irgendwie schwierig merken. Ja. Aber dass es mir persönlich körperlich gut gehen muss, weil ich sonst vielleicht gar keine Energie habe, das durchzustehen, dass das familiäre Umfeld eine Stabilität vielleicht auch gibt, schwierige Situationen oder Phasen durchzustehen, wie wir sie vielleicht da draußen gerade haben oder in der man mit dem Unternehmen selber steckt. Das hatten wir noch. Ja, genau. Warum mache ich das eigentlich gar nicht? Also, das ist ja schon ein bisschen das Why an der Stelle und gleichzeitig natürlich auch muss im Unternehmen funktionieren, wenn ich da nicht weiß, wie ich Geld verdiene, wird es auch schwierig. Ne? Ja. Also schon, und deshalb sage ich, ist das eine ganzheitliche Strategie für alles. Aber jetzt kommst du ja auch vom Tun und Machen an der Stelle. Ne? Also wie viel Vordenken müssen wir denn jetzt da und wie gehst du dann mit den Unternehmern vor?
Also Vordenken brauchen wir eigentlich gar nicht, sondern es geht ja darum, jetzt entscheiden, handeln. Also das ist das dritte Gesetz von Leadership, priorisieren und ausführen. Und Vergangenheit ist zum Lernen da. Vergangenheit muss man gehen lassen können, muss man ruhen lassen können. Das sind Erkenntnisse, die wir gewonnen haben. War halt, pardon my French, scheiße. Gut, whatever. Weiter, was ist jetzt zu tun? Ja, also ich werde mir zuerst genau anhören, wo du tatsächlich steckst. Du hast sehr schön die Liste aufgezählt, die Normalität ist. Mhm. All das ist der Fall. Zu Hause hängt die Kiste, im Business hängt die Kiste. Ich arbeite überall mit, ich nehme die Sachen wieder zurück. Es funktioniert nicht, ich rede mit den Leuten. Ich weiß nicht, wie oft ich das erklären soll. Die halten sich einfach nicht dran und die sind auch mit nichts zufrieden. Und nächste Woche geht schon wieder einer und dann haben sie alle Angst, dass die nächsten auch gehen, was rein statistisch auch relativ wahrscheinlich ist an der Stelle, das muss man fairerweise sagen. Mhm. So, und in der Situation kommen sie dann zu mir und haben einmal so diesen ganzen Kübel da ausgeleert. Das ist aber nur die erste Schicht. Das muss ich ganz klar sagen. Das ist nur die oberste Humusschicht sozusagen, an der wir jetzt gerade kratzen. Und darunter die verschiedenen Ebenen kommen im Laufe der Zeit dann zutage. Und jetzt geht es einfach drum, okay, wo fangen wir an? Welche Strategien? Jetzt sind wir in deinem Feld ein Stück weit. Allerdings sehe ich das eher im Verhältnis zu dem, was du machst, was ich verstanden habe, in Anführungszeichen eher oberflächlich und nicht so technokratisch, ohne das uncharmant jetzt zu meinen.
Oh, alles gut.
Sondern es geht darum, generell, was für eine Strategie brauche ich im Body zum Beispiel, damit ich das in den Griff kriege. Weil also mir ist ein Unternehmer in den letzten 8 Jahren begegnet, der wirklich fit gewesen ist. Ja, also wenn überhaupt, haben die Jungs einen Bereich von den 4 im Griff. Manchmal ist es Business, manchmal sind es 2. Manchmal sind es Business Balance, sehr selten. Business Body funktioniert noch. Ansonsten mehr als 2 habe ich fast nicht erlebt, muss ich ehrlich sagen. Ja, deswegen sage ich auch immer so salopp 1- bis 2-dimensionale Waschlappen. Weil eben alle auf diese Rettung warten, auf diesen Moment, auf diesen Hack, auf diesen Trick. Ja. So, das heißt, du kriegst von mir von Sekunde 1 an, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das, fange ich an, dir Systeme, Prozesse, Strukturen und Strategien zu geben, die über die Jahre immer weiter gereift sind, die ich selber von einigen der Besten auf der Welt immer noch lerne, tatsächlich immer das ganze System wird immer besser, wird immer weiter verfeinert. Dinge, die teilweise seit Tausenden von Jahren dokumentierterweise funktionieren. Leadership ist nicht neu. Gutes Leadership kannst du im alten Griechenland, im alten Rom bereits nachlesen, wie das wirklich gut funktioniert. Und die fangen sofort an, in allen 4 Lebensbereichen parallel zu arbeiten. Also nichts mit erstmal schonen und zurücktreten und mehr Break. Das funktioniert bei mir so nicht. Wir fangen klein an und bauen dann systematisch auf. Wir müssen in allen 4 Lebensbereichen wieder Grund reinkriegen. So, und so ist das System auch aufgebaut. Wir installieren erstmal praktisch das Fundament, die ganze Basis dafür, dass überhaupt mal die Dinge wieder in Schwung kommen. Das produziert in den ersten Wochen bereits einen enormen Shift, weil die Leute einfach merken, oh, es tut sich was. Ja, das ist jetzt natürlich noch nicht der Mount Everest, auf den sie klettern, sondern das sind vielleicht eher so die Hügelchen im Unterallgäu. Also ich habe in München studiert, deswegen sind das für uns Hügelchen da. Ja. Aber du merkst einfach, okay, da geht wieder was. Ja, ich schlafe besser, ich fühle mich anders. Ich habe angefangen, Dinge zu Hause zu verändern. Der Kontakt mit meinen Kindern ist anders. Der Kontakt mit meiner Frau ist anders.
Also die kleinen, schnellen Erfolge, die auch positiv sofort sich
ganz wieder auswirken. Ganz genau. Das ist, im Endeffekt ist es wie bei einer Diät. Jede Diät funktioniert, weil du plötzlich anfängst, auf die Dinge zu achten. Deswegen ist es völlig egal, was du machen sollst. Du wirst einfach anfangen, jetzt einen Fokus drauf zu kriegen. Das ist Step One. Über die Zeit entwickeln diese Dinge eine unglaubliche Power durch das Momentum, was du erzeugst. Also letztlich nutzt das ganze System das Compounding. Das heißt Kaizen. Ne? So 1% besser jeden Tag. Ja. Step by step by step by step by step. Und dann wird das ganze System aufeinander aufgebaut, weil da gehören eine ganze Menge Dinge dazu. Und dann hast du irgendwann wirklich so ein komplettes Set an Strategien, Regeln und Strukturen, die alle unternehmerischen Bereiche abdecken. Nicht überall endgültig bis in die Tiefe. Also ich mache nicht Digitalisierung und Automatisierung und Marketing ist ein fester Bestandteil bei mir, aber ich werde dir jetzt nicht zeigen, wie du einen Funnel aufbaust, also vielleicht grob, aber ich werde dir nicht zeigen, wie du Facebook-Ads schaltest. Das ist da, wo wir dann in die Specialties gehen und da ist jeder weiter gefragt, so wie ich auch, sich dann die Experten in dem Bereich zu suchen. Aber wir beginnen wirklich bei der Arbeit an der Persönlichkeit und die umfasst eben schon mal die 4 Bereiche und gehen von da aus weiter über Wertesystem, über die Kultur, die wir kreieren, über den Purpose des Unternehmens, den wir kreieren, rüber ins Teambuilding, in die Kommunikation, da sind wir schon weit im Thema Leadership und dann kommen wir hinten ins Risikomanagement, strategische Aufstellung, arbeiten mit Szenarien, Ressourcenmanagement und ganz am Ende des Dings haben wir dann das Marketing. Ja, ich fasse das so als 5P immer zusammen. Wir haben Purpose, People, Processes, Power und Profits.
Sehr schön. Ja, super, wunderschöner Start schon mal. Jetzt sind wir schon mal voll reingesprungen und ich glaube, alle haben jetzt schon mal nicht nur ein grobes Bild, sondern ein sehr klares Bild davon bekommen. Ich muss auf alles achten. Ich muss auch alles gleichzeitig anpacken. Aber ich muss nicht von heute 0 auf 300 übermorgen, sondern Schritt für Schritt. Ich kann es selber sagen, vor 8 Wochen habe ich irgendwie 3 Liegestütze hingekriegt. Nach 8 Wochen schaffe ich jetzt 100. Also ne, das ist mit jedem Tag 1%, geht ja verdammt viel. Und zwar dann aber auch nicht nur in dem Bereich, sondern bitte auch in allen Bereichen. Jetzt springe ich aber einmal nochmal kurz in deine Erfahrung zurück, um das sozusagen ja auch nochmal das Fundament hier zu legen, auch für unser Gespräch. Du bist Arzt.
Yes.
Das heißt, das Körperliche und das, was hier drin passiert, das hat eine Auswirkung. Das hat Auswirkungen auf Mindset, auf die Gedanken, die wir haben. Also wenn diese Chemie nicht stimmt, dann kann der Rest auch nicht funktionieren. Und jetzt hast du ja in der Notfallmedizin gearbeitet, roundabout 24 Jahre.
Aber Notfallintensiv waren 10 Jahre.
Ah, okay.
Ich bin seit 24 Jahren Arzt.
Ja, okay.
Nur das war das.
Ja, ja, wunderbar, wunderbar. Danke für die Klarstellung an der Stelle. Und da bist du dann ja auch raus. Aber was hast du denn aus diesen auch Krisensituationen mitgenommen?
Ja, also das ist genau das, was mich wirklich zum Experten macht in unserer Zeit. Ich nenne mich selber Leadership-Experte für komplexe Systeme. Mhm. Und wir leben in einem komplexen Zeitalter. Und zwar nicht erst seit heute, sondern wahrscheinlich eher schon so seit 15, vielleicht fast 20 Jahren. Also ich nenne das letzte Jahrtausend gerne das komplizierte Zeitalter, unternehmerisch auch betrachtet. Und wir leben jetzt im komplexen Zeitalter. Und das ist das ganz große Problem, was alle haben. Generell in Deutschland. Wir sind nicht in der komplexen Welt angekommen. Wir versuchen immer noch die Regeln der komplizierten Welt anzuwenden. Da kommen wir, glaube ich, gleich noch
drauf. Ja, sehr gut.
Mhm. Ich habe mein ganzes Leben lang in komplexen Systemen verbracht. Also ich habe angefangen, ich war gerade mal 20, bin zu Hause weg, 2 Monate nach dem Abi gearbeitet, bin ich zur Bundeswehr, Januar 88, habe zeitgleich mein erstes Unternehmen damals gegründet. Das war diese kleine Sicherheitsfirma. Mhm. Die habe ich 12 Jahre lang gehabt. Dadurch habe ich mein Medizinstudium bezahlen können. Militärischer Ablauf, also ich war in der Kampftruppe. Ich habe auch so ein paar Sonderausbildungen gemacht und zum Beispiel ausgebildeter Scharfschütze. Deswegen weiß ich eine Menge über Fokus. Mhm. Und tatsächlich auch diszipliniert den Fokus zu halten. Mhm. Militärischer Kontext ist immer komplex. War damals auch noch relativ linear. Jetzt könnten wir da wirklich weiter abbiegen, was die Amerikaner in den letzten 15 Jahren, fast 20 Jahren durch ihre Einsätze im Irak und Afghanistan gelernt haben. Die waren nämlich auch weitestgehend noch linear aufgestellt, sind damit erstmal grandios gescheitert. Hat man außen bloß nicht so mitgekriegt. Und die haben die Fähigkeit, in einem enormen Tempo zu adaptieren und zu lernen. Das macht dieses Land für mich so unglaublich spannend bei allen Problemen, die es hat. Deswegen lerne ich auch ausschließlich da drüben und tatsächlich fast ausschließlich von militärischen Kreisen. Also da hast du eine hochkomplexe Situation, weil du nie weißt, was als nächstes passieren wird. Und alles, was du selber tust, hängt ja unmittelbar davon ab, was der Gegner tut. Oder ist immer damit assoziiert. Mhm. In der Sicherheitsbranche ist das Gleiche. Also ich habe vom Kaufhausdetektiv bis über die Tür bis zum Personenschutz wirklich alles gemacht. Ich habe zeitweise lose mit der Taschendiebstahlfahndung in München zusammengearbeitet. Und auch das ist ein komplett fluides Setting, wenn du so willst. Ja, kleinste Veränderungen können große Auswirkungen am Schluss haben. Das war super spannend. Und dann in der Medizin und gerade in der Intensiv- und Notfallmedizin hast du natürlich per se, das ist praktisch per Definition, absolutes Chaos, weil du nicht weißt, was in der nächsten Sekunde passiert. Und ich war in einer der größten Kliniken Deutschlands, einer der größten 5. Das heißt, hier hast du nochmal ein anderes Niveau als, und bitte nicht böse sein, liebe Kollegen, aber in den kleinen Notaufnahmen oder Intensivstationen, das ist für mich einfach nicht Notfallmedizin oder Intensivmedizin. Und fairerweise muss man sagen, das ist wirklich ein ganz anderes Level. Das ist so ein bisschen Landesliga oder Champions League. Ja, was in den großen Kliniken passiert, da wird halt auch alles hingefahren, wo sich sonst keiner auskennt. Deswegen ist es für uns Standard. Also man muss fairerweise sagen, wir haben halt auch ein Level of Training da drin, weil du den ganz, ganz schlimmen Kram die ganze Zeit siehst. Und ich weiß nicht, was mir der Notarzt in der nächsten Sekunde hier reinfährt. Oder ob 3 gleichzeitig reinfahren. Ja, und ob die mir 3 Wiederbelebungen gleichzeitig bringen. Und solche Nächte habe ich schon erlebt. Und dann musst du in der Lage sein, hier zu priorisieren. Du musst in der Lage sein, dein Team richtig zu führen. Vor allen Dingen, du musst ausgeprägte, vertrauensvolle Beziehungen in diesem Team bereits haben, damit dir alle vertrauen und damit du denen vertrauen kannst, damit alle autonom ihre Tätigkeit machen können. Sonst kannst du dieses Tempo gar nicht halten, was du brauchst. Der Durchsatz ist enorm. Ihr könnt vielleicht mit den Zahlen nicht so viel anfangen, aber ich gebe das einfach mal hier rein. Wir haben auf der Intensivstation, auf der ich fast 10 Jahre gearbeitet habe, die hat ein sehr komplexes Spektrum, unter anderem auch die ganzen Dialyseverfahren mit dabei. Ich bin ja auch Nierenspezialist und Dialysearzt. Wir hatten also 12 reine Intensivbetten und dann hatten wir noch, ich glaube, 11 oder 12 Dialyseplätze dazu, wo Patienten aus dem Krankenhaus dann tagsüber dialysiert worden sind. Die sind auch immer gut für alles Mögliche. Also auch da drüber kann, da drüben war praktisch da rechts und links. Da kann auch jederzeit was sein und ruckzuck hast du wieder ein Intensivbett
vollgemacht. Das füllt dann die Lücke.
Ne? So, wir haben in diesen, sagen wir mal, 24 Betten, haben wir pro Jahr knapp 3000 Patienten in Anführungszeichen umgesetzt. Dass ihr vielleicht ein bisschen Eindruck kriegt von der Welle, die da schiebt. Und das war jetzt nicht in Corona-Zeiten. Deswegen, ich habe so ein bisschen geschmunzelt, als alle so von dieser Überlastung gesprochen haben, habe ich mir das ein bisschen genauer angeschaut und gesagt, was war denn, das ist normal. Das ist der normale Alltag. Und vielleicht hat es der eine oder andere junge Doktor noch nicht so erlebt, aber willkommen in meiner Welt.
Wie lange dauert die Schicht?
8 Stunden normal. Das ist ein 3-Schicht-System. Und du bist entweder... Also wir hatten fest geplante Schichtwechsel über die Woche hinweg. Wir haben immer die Woche 3-4 gesplittet. Das heißt, du hattest dann 3 früh, 4 spät und dann wieder 3 Nacht oder andersrum eben. Du bist also kontinuierlich raus. Ich habe lange gebraucht, mich wieder an Sonntage und Feiertage zu gewöhnen. Klar. Ich bin schon mal um 10 Uhr am Sonntag auf dem Rewe-Parkplatz gestanden und gedacht, was ist das für ein Laden, war auch nicht auf. Bis ich dann realisiert habe, ach so, ist das noch für normale Menschen, nachdem ich dann aus dem Klinikbetrieb raus war.
In den USA ist das auch anders.
Genau, da könnte ich. Ja, da könnte ich Tag und Nacht einkaufen gehen. Hier ist es halt nicht so. Und das ist gerade im privaten Bereich und deswegen auch so ein bisschen die Perspektive auf den Bereich Balance. Du verlierst quasi alle Freunde, die nicht aus der Medizin kommen. Es hat niemand wirklich Verständnis dafür. Ja, du hast ja nie Zeit. Ja, du hast ja nie Zeit. Ja, sorry,
geht
guys.
Den Job nicht anders,
ja, da arbeite ich eben. Ja, nee, und weißt du, und das bringt doch so nichts. Und also ist schon ziemlich ernüchternd und da merkst du einfach auch, was es mit dir selber macht. Du hast auf der einen Seite diesen enormen Druck. Und was man ja fairerweise auch sagen muss, was du dort jeden Tag siehst, also wir nehmen schon alle, auch die Pflege, enorme Mengen an Trauma mit nach Hause jeden Tag. Das sind ja Dinge, über die dort auch nicht gesprochen wird. Ein großes Problem, der Austausch fehlt komplett. Jeder macht das mit sich selber ab. Und dann hast du gerade in diesen Bereichen überwiegend so zynische Roboter irgendwann rumlaufen. Und das war so der Punkt, ich habe das bei mir auch bemerkt. Und dann waren noch so ein paar andere Punkte, die eine Rolle gespielt haben, wo ich gesagt habe, diesen Betrieb das kann ich so schwer. Nicht mehr. Nee, das kann ich nicht mehr. Ich will das auch nicht mehr so weitermachen.
Ja. Kann ich verstehen. Aber jetzt hast du ein paar wesentliche Punkte angesprochen, auf die würde ich nochmal kurz eingehen. Erstmal auf das Thema des Vertrauens im Team, also sich gegenseitig vertrauen, dass die sozusagen auch selbst sich führen können, ihnen das Vertrauen zu geben und dann auch wirklich Performance in High-Stress-Bedingungen zu bekommen. Wie schafft man dieses Vertrauen?
Naja, also man spricht mit den Leuten.
Ah ja, okay, ist ja schon mal ein Anfang, ne?
Wir haben eine ganz normale Kommunikation. Wir tun halt Dinge, die uns gegenseitig zeigen, dass wir einander vertrauen können. Also das finde ich auch wirklich schlimm, denn das ist ja mittlerweile ein gesamtgesellschaftliches Problem geworden, diese enorme Isolation der Menschen voneinander. Und ich gucke mir sehr aufmerksam viele Zahlen aus den USA an. In Deutschland macht man sich fast keine Arbeit leider. Und in den USA ist es so, dass über 60% der Männer in der Altersgruppe bis 30 gar keine Partnerschaft mehr haben wollen. Okay. Nicht mal mehr für One-Night-Stands. Ja, also wir leben im Zeitalter der maximalen Entfremdung, der maximalen Isolation, was Menschen unglaublich schnell krank macht. Also die Zahlen, Angststörungen, Depressionen gehen durch die Decke. Burnout ist nur ein Symptom davon. Wenn du es so willst, macht den Experten enorm viel Gedanken. Die Zahlen der Krankenkassen dazu sprechen Bände. Ist kein Thema, was öffentlich diskutiert wird.
Ja, gibt, ich glaube, London oder New York hat Bürgermeister für Einsamkeit. Ne? Ja, also da kommt das Thema jetzt mal langsam auf.
Ja, bloß in Japan kannst du dich selber heiraten mittlerweile.
Okay.
Ja, ist kein Witz, ist wirklich so. Ja, weil die unglaublich viel Probleme mit Einsamkeit haben. Die haben auch ein spezielles kulturelles Problem. Lass mal an der Stelle weg. In Deutschland macht man sich zumindest in der Kommunikation nach außen wenig Gedanken darüber. Das ist okay, whatever. Also wir haben diese enorme Entfremdung. Menschen sind gar nicht mehr in der Lage, miteinander zu sprechen.
Aber wie schafft ihr das jetzt im Team? Also was ist sozusagen das Thema? Wie schaffe ich jetzt eine vertrauensvolle Kommunikation aufzubauen, um wirklich ein High-Performance-Team unter Stresssituationen zu formen?
Okay, machen wir es ganz simpel. Also wir lernen uns kennen. Erstens, wir sind respektvoll zueinander, wir sind ultimativ ehrlich zueinander. Das heißt, wir müssen beide auch in der Lage sein, damit umzugehen, wenn jemand was Ehrliches sagt, was einfach nicht okay ist.
Okay.
Ja, also es gibt einen Unterschied zwischen einfach nur die Wahrheit sagen und einem dabei die Vorderzähne ausdreschen, sage ich immer, und einer respektvollen Art und Weise, auf die wir uns geeinigt haben.
Also Feedback-Kultur, übersetze ich das jetzt mal.
Genau, das ist auch so eine Worthülse, das ist enorm wichtig, sondern, ne, und es ist eben nicht so, dass wir Hutschi-Kutschi machen und ich dir erstmal sage, also eigentlich finde ich dich ja ganz toll, weil du wartest auf das Aber und so funktioniert funktioniert Kommunikation eben nicht. Ich unterstütze dich. Wenn du Hilfe brauchst, ich gucke dir zu. Ich merke, du kannst den fünften Teller nicht mehr nehmen. Sage ich, hey, kein Problem, ich helfe dir gerade eben. Das Gleiche machst du vielleicht mal für mich. Ich komme nicht klar, ich sage, hey, hast du kurz einen Moment? Ja, klar, hab einen Moment für dich. Also diese ganzen Dinge, die früher mal völlig normal waren, die tun wir füreinander. Und über die Zeit merken wir einfach, ja, guck mal, auf den kann ich mich verlassen. Ja, Christian ist kein Ding. Wenn ich was brauche, kann ich dem Bescheid sagen. Und wenn es nicht geht, wird er mir auch ehrlich sagen, nee, Bro, ich bin gerade komplett ausgelastet. Frag bitte jemand anders. Und wird nicht einfach Ja sagen und dann am Schluss wird das nicht hinkriegen und dann haben wir deswegen miteinander Stress, obwohl er es eigentlich unbedingt machen wollte. Und das ist ja das Hauptproblem bei den meisten Unternehmen, habe ich gemerkt. Die sagen einfach überall Ja, auch zu den Kunden und danach können sie es überhaupt nicht verarbeiten und dann geht der Stress los. Und dann fangen sie an, Ausreden zu erfinden, um den Finger zu zeigen und dann ist irgendjemand und irgendetwas schuld und eigentlich und überhaupt und jetzt sind wir genau da, wo wir nicht hinwollen, da entsteht nämlich kein Vertrauen. Und wir brauchen ja Vertrauen zu uns selber, Family, zu den Mitarbeitern, Kunden wollen Vertrauen zum Unternehmen haben. Also das ist die harte Währung im Unternehmertum. Vertrauen, sonst gar nichts. Wenn du das nicht hast, nützen dir deine tollen Daten nichts und deine tollen Systeme und deine ganze tolle Automatisierung und whatnot. Kannst du alles vergessen, wird auf Dauer nicht funktionieren.
Und jetzt kommen wir mal sozusagen von diesen linearen Systemen in die, also, oder du hast es komplizierte Welt, in die komplexe Welt. Ja. Deshalb ist Vertrauen dann besonders wichtig in diesen Zeiten.
Ja, denn wir brauchen in einer komplexen Welt so viele kleine bewegliche Einheiten wie möglich, die einander alle zuarbeiten, die einander vertrauen und wo auch die Kommunikation frei fließt. Das heißt, alle müssen die Informationen zu jedem Zeitpunkt haben, die sie wirklich brauchen. Nicht jeder braucht alle Informationen, deswegen ist es ein tricky part da drin.
Absolut.
Ja? Einfaches Beispiel. Die USA hätten 9/11 verhindern können. Die hatten alle Informationen, die sind nur fragmentiert bei den ganzen verschiedenen Geheimdiensten vorgelegen. Und die hatten damals die Politik, wir sagen euch, was ihr wissen müsst. Und deswegen hat niemand das gesamte Bild sehen können. Und erst im Nachgang, nach Jahren in den Untersuchungen wurde klar, hey, wir haben alle Infos gehabt, wir hätten das verhindern können, aber niemand hat miteinander gesprochen. Und da sieht man sehr deutlich an diesem Beispiel, welche katastrophalen Auswirkungen das hat, wenn man sich nicht an eine komplexe Welt gewöhnt. Denn Al-Qaida oder auch jetzt ISIS, die arbeiten, von denen haben die Amerikaner gelernt, wie man in komplexen Systemen arbeitet, weil die sich genauso aufgestellt haben. Das ist eine quasi fluide Organisation, die aus unendlich vielen Zellen mit verschiedenen Leveln besteht. Da drin gibt es sehr wohl Leadership und das brauchst du auch immer. Nur, die sind autonom voneinander handlungsfähig und die kommunizieren sehr, sehr ausgedehnt miteinander. Das heißt, wenn du heute eine Zelle aushebst, hast du vielleicht noch 24 Stunden, bevor du alle, die damit connected waren, ausheben kannst. Ansonsten sind die weg. Und das ist die Lektion, die Amerikaner im Irak gelernt haben. Ja, wenn die 3 Tage gewartet haben, dann waren die Häuser leer und die haben niemanden mehr gefunden. Wir haben dann bei null angefangen. Und die hatten damals auch das Thema. Die Datenanalysten hatten die Daten. Die Teams haben die Daten besorgt, die haben die verarbeitet und dann gab es keine Schleife zurück mehr. Das heißt, die Teams waren blind im Feld und die Analysten wussten alles. Die waren bloß nicht draußen.
Also sehr funktional aufgestellte Organisation.
Genau.
Und oben hat einer die Kontrolle, aber er hat sie nicht. Also es ist eine gefühlte Kontrolle. Und jetzt übersetzen wir das ins Unternehmen. Wir wollen eigentlich alles eher kontrollieren und nicht führen. Und deshalb geben wir auch vertrauensvoll nicht Führung auch nach unten ab.
Ganz genau. Es hängt an dieser einen Person, die oben sagt, okay, du gibst jetzt dem die Information und hey, du machst mit dieser Information Folgendes. Das ist das, was auch die SEALs tatsächlich eine komplizierte Welt nennen. Die folgt halt den Regeln des Managements. Die ist optimierbar, da kannst du Prozesse optimieren, du kannst das Timing optimieren, du kannst Just-in-Time arbeiten, du kannst so diese ganzen Sachen, die man halt tunen und tweaken kann, alles technische Aspekte. Und dafür sind Manager auch trainiert. Deswegen, unsere Welt braucht keine Manager mehr. Unsere Welt braucht tatsächlich Leader. Das ist eine der Aufgaben von Leadership da drin, dass wir uns ganz richtig verstehen. Das kannst du nicht einfach weglassen. Weil wenn ich eine Fertigungsstraße habe, dann habe ich dort ein kompliziertes System, das ich auch weiter optimieren muss.
Absolut.
Nur ich kann Unternehmen nicht wie ein kompliziertes System führen. Denn sonst habe ich hier diesen Flaschenhals, dieser eine Typ, der alle Entscheidungen trifft, alle Probleme löst, der im Zweifel die Aufgaben wieder zurückholt, weil dann mache ich es halt schnell selber. Kennt ihr alle, ne?
Ja, klar.
So. Und damit hängt das ganze Ding. Und dann habe ich irgendwie 50 oder 100 oder 200 oder 300 Mitarbeiter, die alle von einem oder von wenigen Personen abhängig sind und dann auch von deren Qualität direkt abhängig sind. Die untereinander überhaupt keine richtige Kommunikation haben, auch gar nicht verstehen, was die anderen machen. Hast du schnell diese, da kommen die ganzen Worte her, Silobildung, Gruppendenken, weil die einfach dann gegeneinander konkurrieren. Und An der Stelle möchte ich nur kurz anmerken, ein gutes Team aufzubauen. Wir hatten das Thema Vertrauen. Mhm. Wenn wir uns alle vertrauen und wir haben das entsprechende Level of Training, mhm, aber dafür sorgen wir selbst. Wir trainieren uns. Deswegen in der Notaufnahme brauchst du Leute, die wirklich, wirklich super trainiert sind, und dann kannst du die alleine laufen lassen, weil wir haben alle Vertrauen zueinander. Mhm. Das ist ein Team, das sind vielleicht 6, 7 Leute, maximal 10, mehr kann eine Person gar nicht führen. Mhm. Wenn du solche Teams hast, heißt das noch lange nicht, dass die miteinander genauso agieren. Das ist das nächste Level und hier wird's komplex. Mhm. Ja, also 6 Leute, die einander vertrauen, cool. Und die sind dann die Konkurrenz zu den anderen 6, die auch so funktionieren. Dann kommt Ego mit ins Spiel und wir wollen die Besten sein, mhm, und die da drüben und ich weiß gar nicht, was die machen, und wir machen noch die Hauptarbeit und damit hast du eine zerfranste Organisation. Mhm. Die müssen einander genauso unterstützen wie die Teammitglieder. Die müssen genau diese Informationen haben, die sie brauchen. Und ganz oft hast du diese Situation, Marketing ist sauer auf die Produktion, Produktion ist sauer auf Marketing und Sales. HR hassen sowieso alle und jetzt arbeiten alle nebeneinander her und sogar gegeneinander her. Mhm. Und das ist ein sehr schöner Satz, den könnt ihr euch gerne mal aufschreiben, den habe ich auch beim Militär gelernt, der Feind ist außerhalb des Zauns. Mhm. Ja, das ist so, stell dir eine Burg vor oder ein militärisches Lager, da ist ein Zaun drumherum und außen sind halt die Gegner und drin sind wir.
Ja, das Friendly Fire ist halt leider...
Ja, Blue on Blue sagt man in den USA, mhm, dazu. Ja, und der Feind sollte halt nicht innerhalb des Zauns sein. Und leider ist das die Umgebung, die häufig dann kreiert wird, ohne, mhm, das zu wollen, weil, mhm, man eben außer Acht lässt, okay, ich muss den Leuten in den Teams vertrauen, dann, mhm, müssen wir dran arbeiten, dass die Teams miteinander arbeiten und Vertrauen haben und dann muss ich die auch noch laufen lassen. Mhm. Ja, also es gibt so einen schönen Satz, Leadership ist überschätzt. Das ist der Punkt, an dem wir wollen. Das heißt, du musst erst gutes Leadership üben, du brauchst eine Unternehmenskultur, du brauchst das wertebasiert, du musst sehr hart an dir selber arbeiten, um gut führen zu können. Dann kannst du diese Teams kreieren, dann kannst du diese Gesamtkultur kreieren, dann kannst du die laufen lassen und dann bist du set für eine komplexe Umgebung und das ist die Welt, die wir haben. Mhm. Diese kleinen Einheiten müssen autonom agieren können. Mhm. Und die müssen die ganze Zeit im Austausch miteinander stehen. Und die müssen selbst auch entscheiden können, wer in welcher Situation jetzt gerade die Führung übernimmt. Also das ist schon anspruchsvoll, das Ding. Deswegen braucht es auch eine Weile, absolut, bis wir da sind.
Ne? Absolut, denn das ist ja für viele auch eine Transformation, die sie bis dahin mal, also ich übersetze das jetzt mal, das könnten jetzt auch, ne, die Begrifflichkeit, wie Spotify führt, in Squads, ne?
Ja.
Dann sind wir sofort in der Welt, über die du ja auch sprichst, also agile Führung, agile Teams an der Stelle. Und jetzt habe ich aber eine Organisation, die funktioniert halt noch so, ja, wie von vorgestern, so ich sage mal wie in den 80ern, wir führen noch wie in den 80ern. Es gibt einen, der bestimmt am Wochenende, weil er schlecht geschlafen hat, wo es am Montag wieder hingeht. Und wie kommen wir denn jetzt von A nach B?
Tja, das ist voll langweilig, weil wir müssen mit den Leuten reden.
Ah ja,
okay. Also erstmal muss mir natürlich selber klar sein, wofür diese Organisation überhaupt da ist, warum, mhm, sie besteht. Das ist dieses Purpose-Thema, ist leider auch so eine Worthülse, aber es ist wirklich wichtig.
Ja.
Den muss man wirklich mal ausarbeiten. Das ist nicht easy und das ist ziemlich schmuddelig, aber man muss auch mal tief reingehen. Denn das ist das, was die Menschen primär alles zusammenbindet. Ja, also das einfachste Beispiel ist die Medizin. Wir sind alle da, um Menschen zu helfen. Mhm. Das heißt, egal, ob wir uns jetzt leiden können oder nicht, im Zweifelsfall werden wir das Maximale tun und gut miteinander zusammenarbeiten, um diesen Patienten zu retten. Mhm. Und danach können wir uns weiter hassen. Das ist völlig egal. Ja, also man merkt einfach die Power von Purpose da drin.
Mhm.
Ja, man sagt ja auch immer, die Leute haben alle ein Helfersyndrom. Ja, warum arbeiten die wie verrückt da drin, machen diese Überstunden, lassen sich auch noch so unglaublich schlecht behandeln.
Bezahlen. Und bezahlen.
Und schlecht bezahlen, genau. Aber wenn du mal Abwesenheit von Kultur erleben willst, dann gehst du in ein deutsches Krankenhaus. Das ist eine Katastrophe. Das ist das preußische Feldlazarett bis heute. Ja, also nicht angeschissen, ist schon gelobt genug, ist da noch geschmeichelt. So, und trotzdem machen die das alle jeden Tag. Und arbeiten zusammen.
Weil der Purpose einfach so stark ist.
Purpose. So, und dann kommt die zweite Ebene dazu, das Wertesystem, worauf wir uns geeinigt haben. Mhm. Ja, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Respekt, whatever. Dazu gehören auch Dinge, wie wir Dinge tun einfach. Rituale zum Beispiel oder Dinge, die wir sagen. Ich sage immer, guckt euch mal Fußballfans an. Ja, das ist ein Guss. Da drin gibt es so viele Rituale und Regeln und die lassen sich in den Vereinsfarben am Ende beerdigen. Solche Leute willst du in deinem Unternehmen haben, die so für das Unternehmen brennen. Und das geht nur über Kommunikation. Wenn du deinen Leuten das erklären kannst, und zwar simpel, was ist der Purpose, was sind unsere Werte, warum sind wir hier, warum macht es Sinn, dass wir uns gegenseitig unterstützen, warum brauchen wir das, dass jeder wirklich mitdenkt und so weiter, dann werden wir das machen. Die Erfahrungen zeigen einfach, über 85% der Menschen arbeiten gerne so. Und jetzt, der Knackpunkt ist die simple Kommunikation. Dass die es wirklich, wirklich verstehen. Und da wird es auch wieder ein bisschen tricky. Jeder Unternehmer muss ein Meister in Kommunikation werden. Mhm. Denn nur weil ich dir was erklärt habe, sogar simpel wie ich finde, heißt das lange nicht, dass du verstanden hast, was ich dir sagen wollte.
Absolut.
Ich brauche also auch Strategien da drin, um festzustellen, reden wir überhaupt über das Gleiche.
Mhm.
Und wenn ich das nicht mache, wenn ich nicht sicherstellen kann, dass die Menschen mich verstanden haben, dann muss ich damit leben, dass die sich ihren eigenen Reim drauf machen und dann mit dem Bild arbeiten, was sie selber daraus mitgenommen haben. Mhm. Und dann passiert genau das. Der Unternehmer sagt, ich habe denen das schon 20 Mal erklärt. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Mhm. Weil sie es nicht verstanden haben. Und dann kommt die zweite Antwort, ja, wie kann man denn nur so blöd sein? Und da tut's mir leid, das tut jetzt ein bisschen weh, aber das ist ganz allein deine Verantwortung, so zu reden, dass die Leute dich verstehen. Und wenn das nach 20 Mal nicht funktioniert hat, dann musst du weiter testen, wie das funktioniert. Und es wird noch schlimmer. Das ist nämlich eine individuelle Geschichte. Deswegen sind diese ganzen Manuals aus den HR-Bereichen, Gesprächsleitfäden und so, das könnt ihr alles in die Tonne kloppen, weil es nicht funktioniert. Das ist der Versuch eines One-Size-Fits-All-Approaches. Und wenn du dir die besten Teams der Welt anguckst, und das sind eben die militärischen Spezialeinheiten, du wirst merken, die machen nichts, aber auch gar nichts von diesem ganzen HR- und Führungskräftequatsch, der hier in Deutschland geteacht wird. So, und jetzt muss man sich wirklich fragen, okay, warum machen die was ganz anderes, sind damit super erfolgreich? Mhm. Wir weigern uns, das so zu tun und sind damit eben leider nicht erfolgreich. Und da komme ich ins Spiel, weil ich baue die Brücke zwischen diesen beiden Welten.
Jetzt hast du eben ja mal das Thema Männlichkeit angesprochen. Ja. Du hast ja auch gesagt, du hast eher Unternehmertypen. Jetzt bist du auch ein Typ, wenn ich das so sagen darf. Und wenn man deine Videos anschaut, ich habe ja, ne, du hast so eine schöne Weste. Ja. Dann, und jedem, dem ich das gezeigt habe, sagt so, was hat der da für eine Weste an? Was ist das? Bis ich mal verstanden habe, ist eine Gewichtsweste. Also für alle, die diese Frage nochmal stellen. Weil das hilft schon, auch genau den Morgenspaziergang mit dem Hund bestmöglich zu nutzen. Aber kommen wir nochmal auf das Thema Männlichkeit. Also wie hat die sich verändert oder wie wird sie heute falsch verstanden und nicht richtig genutzt?
Ja, also man hat sie uns ausgetrieben über Jahrzehnte hinweg. Das hat sicherlich auch in Deutschland noch mal mehr geschichtlichen Hintergrund als in anderen Ländern. Also die Militarisierung des letzten Jahrhunderts hat viel dazu beigetragen, Emotionen weitestgehend aus der Männlichkeit zu entfernen. Was ja nicht geht. Emotionen sind ja niemals weg. Sondern man hat uns gesagt, nee, ist nicht gut, das hörst du von klein auf, heul nicht so rum, sei nicht so vorlaut, bababa, dieser ganze Kram. So, und dann kommt noch dazu, dass wir eine gesellschaftliche Entwicklung haben, die generell alles, was mit Aggressivität oder Gewalt zu tun hat, fundamental ablehnt und das als schlecht gelabelt hat. Und gerade in diesen Zeiten, jetzt stellen wir fest, ja, das kannst du gerne machen, deswegen geht's aber nicht weg. Und jetzt haben wir eine männliche Bevölkerung, die nicht in der Lage ist, dieser Gewalt, die wir erleben gerade, und das ist ja jetzt echt kein Geheimnis und auch nicht aufgebläht, sondern wir sehen es ja jeden Tag, nichts entgegenzusetzen, weil sie es nicht verstehen alleine. Das ist Teil männlicher Identität. Gewalt gehört zu uns. Und das ist etwas, was viele einfach ablehnen, weil sie so darauf getrainiert sind, dass es schlecht ist. Ja, und das sind dann die sogenannten dunklen Anteile. Leute, wir haben das Testosteron nicht umsonst. Das ist dafür da, damit wir gezielt wirklich äußerst aggressiv sein können. Denn früher mussten wir rausgehen, irgendwelche Tiere jagen, die teilweise sehr gefährlich gewesen sind. Und wir mussten uns gegen die anderen verteidigen, weil die das Gleiche gemacht haben, was heute wieder Männer versuchen. Die nehmen dir nämlich alles weg, wenn du dich nicht wehrst. Dafür ist es da. Das heißt, man muss die Fähigkeit dazu haben. Und wenn man die nicht braucht, dann ist es super. Das ist dieser schöne Satz. Es ist besser, ein Krieger in einem Garten zu sein, als ein Gärtner in einem Krieg. Ja? So. Das ist ein Teil der Identität, die wir einfach auch mal entdecken müssen und für uns akzeptieren müssen. Ansonsten haben wir da wirklich wie so ein, also ich habe das mal visualisiert in dem Training, wie so eine grauenvolle Kreatur, die wir im tiefen Keller weggesperrt haben. Und das Ding, das zerrt an den Gitterstäben und rüttelt da und wir hören es immer wieder und versuchen dann einfach möglichst viele Türen zuzumachen, damit wir das nicht mitbekommen. Und wir haben keine Ahnung, was es eigentlich ist. Deswegen haben wir Angst davor. Und sollte es mal aus diesem Käfig entkommen, und das tut es bei den meisten Männern fast täglich. Das ist da, wo du deine Frau anschreist, wenn du aus dem Büro nach Hause kommst, oder deine Kinder anherrscht. Du willst erst mal 10 Minuten runterkommen, wenn du durch die Tür kommst. Das ist immer da, wo die Käfigtür nicht ganz zu ist. Und wir können es nicht kontrollieren. Uns gehört nun mal dazu, das zu lernen zum Beispiel. Dann kommt dazu, Männer wachsen seit Jahrzehnten jetzt hauptsächlich in weiblicher Umgebung auf. Das männliche Element fehlt einfach. Ja, also das ist nicht gegen Frauen, dass wir uns ganz richtig verstehen. Nur wir brauchen den männlichen Kontakt die ganze Zeit. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Ja, also ich arbeite ausschließlich wissenschaftsbasiert. Wenn wir das nicht haben, dann verstehen wir nicht, was Männlichkeit bedeutet. So. Und dann haben wir jetzt auch noch diese gesellschaftliche Strömung. Maskulinität ist generell eher als toxisch einzuordnen. Es ist alles schlecht, was irgendwie männlich ist. Die alten weißen Männer haben alles kaputt gemacht. Und wir müssen jetzt möglichst soft sein, möglichst weich sein, bunte Fingernägel haben und 5 Geschlechter. Und dann können wir gute Männer sein, wenn wir uns weitestgehend aufführen wie Frauen. Und wie Frauen das gerne hätten. Fairerweise muss ich das auch sagen, weil da sind Illusionen entstanden mittlerweile auf der anderen Seite, die kein Mann erfüllen kann. Aber das ist gar nicht das Thema hier. So, und wir haben dieses gigantische Identitätsproblem. Mhm. Jetzt sollst du irgendwie mit dir selber und anderen umgehen, weißt gar nicht, wer du bist, hast unglaubliche Angst davor, dich zu öffnen. Und weil Kommunikation muss empathisch sein, Leute, sonst gibt das mit dem Vertrauen nichts. Dafür müsste ich mich aber selber sichtbar machen. Mhm. Jetzt habe ich aber Angst, weil ich das so gelernt habe, wenn andere sehen, ich bin unvollkommen, ich mache Fehler, ich weiß was nicht, dann achten die mich gering, die mögen mich nicht mehr und die werden vor allen Dingen mir nicht mehr folgen, weil die jetzt glauben, ich bin eine Pussy. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Die härtesten, dokumentierterweise, die härtesten Männer auf der Welt, und ich kenne eine ganze Menge von denen mittlerweile, das ist sozusagen mein Dunstkreis in den USA, sind die offensten, emotional authentischsten und empathischsten Menschen, die ich jemals erlebt habe in meinem gesamten Leben. Und deswegen haben die dieses Vertrauen in ihren Teams, das die auch brauchen, weil die gehen in Situationen, da möchten wir beide uns niemals wiederfinden. Und das machen die freiwillig und nur mit den anderen zusammen. Und da sind wir wieder bei Purpose und Wertesystem. Ja? Weil das entscheidende Auswahlkriterium für einen Navy SEAL ist das Level an Vertrauen, das er im Team aufbauen kann. Nicht seine körperlichen Fähigkeiten. Das wissen die allermeisten Menschen nicht. Und das geht bis in die, also es gibt da verschiedene Level. Und bis in die Top-Level hinein ist es immer das entscheidende Kriterium. Die nehmen lieber jemanden, der ein, sagen wir mal vorsichtig, Skillset am oberen Mittelmaß hat.
Also ganz so schlecht sind die dann. Also Landesliga spielen die nicht, ne?
Aber im Verhältnis. Ja, die brauchen nicht den besten Scharfschützen, die brauchen nicht den fittesten und nicht den stärksten. Da sind sie okay, wenn es okay ist. Aber dann nehmen die lieber den, der maximales Vertrauen ins Team reinbringen kann und dem die Leute maximal vertrauen. Weil das ist es am Schluss, was darüber entscheidet, ob die gewinnen können. Also das eine ist das Level of Training und das zweite ist das Level des Vertrauens. Das sind die zwei Komponenten, die Teams quasi in Anführungszeichen unschlagbar machen. Sonst gar nichts. Und das schaffen wir aber nicht, wenn wir uns isolieren, und das ist das, was Männer tun, weil wir müssen alle cool sein und im Zweifel wollen wir ein Alpha sein oder heutzutage, wie heißt das jetzt? Gibt doch jetzt nicht mehr Alpha, sagt man da, sondern Sigma, ne? So, jetzt sind wir nicht mehr Alpha, jetzt sind wir Sigma und dann muss man irgendwie entweder dominieren oder man muss besonders cool sein oder man muss gar nichts mehr sagen, weil man dann besonders cool ist oder dieser ganze Bullshit, sorry, der da draußen kursiert, hat überhaupt nichts mit Männlichkeit zu tun. Männlichkeit ist Offenheit, ist Authentizität, ist Empathie. Weißt du, zu Hause bist du jemand anders als draußen. Zu Hause bist du der liebevolle Vater, der liebevolle Ehemann und da bist du 100% Emotion von mir aus. Und draußen, da musst du halt im übertragenen Sinne auch mal bereit sein, Schwert und Schild zu nehmen und anfangen, ein paar Schädel einzuschlagen. Und wenn du ein Business hast, wenn du Unternehmer bist, dann bist du im Krieg. Und das ist den meisten, glaube ich, immer noch nicht wirklich klar. Das ist ein Kriegsgebiet. Die verloren haben, die haben es mittlerweile realisiert. Da hält dir keiner Händchen. Und im Zweifel will dir jemand wegnehmen, was du hast. Zum Beispiel deine Mitarbeiter, zum Beispiel deine Kunden. Und das finde ich immer so schräg, denn eigentlich kann man niemandem Kunden oder Mitarbeiter wegnehmen, sondern du kannst sie nur verlieren. Und das liegt eben daran, dass beide Gruppen dir nicht wirklich vertrauen oder da nicht happy sind, wo sie gerade sind. Und damit kämen wir wieder zum Anfang zurück, nicht wahr?
Absolut.
Aber so mal herauszufinden, was es bedeutet, seine eigene Männlichkeit zu spüren und daraus auch dieses Selbstvertrauen aufzubauen, das ist essentiell wichtig. Ansonsten wird das nicht funktionieren, weil du ganz schnell an die Grenze kommst, wo du denkst, oh mein Gott, was könnte der jetzt denken? Ja, und das ist ja generell ein gesellschaftliches Problem bei uns, dass wir uns alle so abhängig gemacht haben von dieser Beurteilung von außen. Aber gerade für Männer ist das ganz furchtbar, weil automatisch die vermeintliche Männlichkeit, die ist nicht böse gemeint, die meisten ja gar nicht besitzen in diesem Moment, gefährdet ist. So, also du hast die ganze Zeit das Gefühl, du bist so kurz vor der Kastration auf gut Deutsch. Also wirst du versuchen, möglichst cool zu sein. Keiner soll was wissen, keiner soll was mitkriegen. Ich habe alles im Griff, solange bis es dann gekippt ist. Und dann sehen alle, oh, du hast es doch nicht im Griff gehabt. Und nur mal an der Stelle angemerkt, 85% der Selbstmorde werden von Männern begangen. Also wir haben offensichtlich andere und möglicherweise mehr Probleme als tatsächlich die Frauen. Ohne dabei den Frauen jetzt irgendwas wegnehmen zu wollen, ja, dass wir uns hier ganz richtig verstehen. Ich bin kein Antifeminist, im Gegenteil. Aber es gibt da so
eine richtig verstandene Männlichkeit, ja. Das ist, glaube ich, das, worum
genau,
es dir geht.
Genau.
Und einen ehrlichen Umgang mit diesem Thema.
Einfach wir müssen
mit
beide der Biologie. Geschlechter. Wir müssen beide Geschlechter richtig verstehen.
Ja, absolut. Schöner Ritt, den wir hier gemeinsam hatten bisher. Und ich würde sagen, wir kommen zum Abschluss und jetzt sitzen alle da, also hoffentlich, vielleicht der eine oder andere Hörer und sagt so, boah, ja, da war jetzt wahnsinnig viel drin für mich, ne? Also die Agilität in der Führung, in meiner eigenen Männlichkeit, auch mal darüber einfach mal offen nachzudenken, yes, an der Stelle und jetzt nicht sofort rauszulaufen und zu schreien und nur das Gendersternchen. Das Gendersternchen hilft jetzt auch nicht bei den eigenen unternehmerischen Problemen, wenn ich mich darüber auslasse, ne? Also von daher, no, würde ich mal sagen, Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge, aber wir haben verstanden, es geht um den Buddy, es geht um die Balance, es geht am Ende des Tages auch um das Business. Und einen Punkt habe ich jetzt nochmal vergessen, da musst du mir jetzt nochmal
Being, weiter, also
Being,
um Purpose, dich selbst.
Ja, um dich selbst. Ja. Ja, am Ende fängt es da an, weil wenn es da nicht stimmt, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Und deshalb die Frage an dich, was sollte ein Unternehmer, ein konkreter Ratschlag, damit enden wir immer, wenn er jetzt sagt, okay, ich will das morgen anders machen. Was ist der erste Schritt?
Red mit jemandem. Sprecht offen, fragt um Rat, um Hilfe. Und ich kenne das, ah, das kriege ich selber hin, ach, das, damit kann ich keinen nerven, ach, das ist doch doof, wenn, und das müsste ich doch selber wissen und das kriege ich an. Leute, wir kommen auf die einfachsten Dinge nicht. Das gilt für mich ganz genauso. Mhm. Und die pure Magie liegt darin, wenn wir einfach mal mit anderen zu sprechen und einfach mal drüber sprechen, wie es uns geht und dann mal hören, was der andere dazu sagt. Und lernt Fragen zu stellen, lernt euch Unterstützung zu holen. Wenn ihr was nicht wisst, also ich bin großer Fan von der Sesamstraße. Ja, wer nicht fragt, bleibt dumm. Mhm. Und das ist mit so viel Scham belegt mittlerweile zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, kann mir bitte mal jemand helfen? Und dann wird da jahrzehntelang rumgedoktert, um am Schluss doch nicht den Weg zu finden, anstatt einfach mal jemandem am Ärmel zu ziehen und zu sagen, hey, kannst du mir mal helfen? Ja. Ich weiß es einfach nicht. Und dann sagt er, ja, guck mal, machst du so. Und deswegen denkt er nicht schlechter von dir, das ist das Wichtige. Mhm. Und Leute, ihr könnt das sogar für eure Mitarbeiter mitnehmen, denn ihr sollt ja nicht der beste Mitarbeiter im Unternehmen sein. Ihr sollt eigentlich der sein, der am wenigsten von den ganzen Sachen versteht. Darum habt ihr die Experten. Mhm. Und lasst euch von denen auch mal was erklären. Und wenn ihr eine neue C&C-Maschine habt und ihr wisst nicht genau, wie die funktioniert, geht zu den Leuten und sagt, hey, wie funktioniert das Ding eigentlich? Ihr streichelt ihr Ego, die fühlen sich cool, die fühlen sich bestätigt, die fühlen sich wertgeschätzt und die erzählen so rum, sagen, hey, siehste, hat der Chef auch nicht gewusst, habe ich ihm erzählen müssen. Und das ist aber kein Zeichen von Geringschätzung, sondern die sind jetzt stolz drauf, dass sie was Besonderes sind. Und Leute, da geht das los mit dem Vertrauen und mit dem Beziehungsaufbau.
Wunderbar, Alexander. Herzlichen Dank auch für dein Vertrauen heute hier in dem Podcast, aber vor allen Dingen für die ehrlichen und offenen Worte, denn nur wer spricht, dem kann geholfen werden.
So sieht das aus.
Herzlichen Dank.
Ich danke dir.